Das Rennen der Wahrheit steht vor der Tür. Der große Preis von Spanien in Barcelona, das ist die Strecke schlechthin, was Aerodynamik angeht. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Guten Morgen.
Kimi Antonelli, der Mann der Stunde in der Formel 1. Die letzten 5 Rennen hat er gewonnen, hat mittlerweile 66 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton, sogar 68 auf seinen Teamkollegen George Russell. Wer kann diesen Mann noch stoppen, Ralf?
Und da gibt es einige. Ich meine, er ist auf WM-Kurs, ganz klar. Er hat 5 Rennen in Folge gewonnen. Er kommt mit dem Auto klar. Er hat das beste Auto, das beste Paket und macht das Beste draus. Also wer ihn stoppen kann, natürlich am ehesten der das gleiche Auto hat, das ist George Russell. Das muss er auch in Barcelona, denn wenn das so weitergeht, ist die WM in der Sommerpause schon fast entschieden. Also das wird spannend sein, ob Russell zurückschlagen kann. Dann bin ich mal gespannt, was bei Ferrari passiert. Auch da steht einer unter Druck. Komischerweise Charles Leclerc, das sah am Anfang der Saison noch genau umgekehrt aus. Jetzt ist das Momentum ganz klar bei Lewis Hamilton, hat auch mit den Bremsen zu tun. Und da muss Leclerc jetzt zurückschlagen, sonst geht das Pendel da auch eindeutig, auch was die Teambewertung betrifft, wer auf welchen Fahrer man setzt, eindeutig auf Lewis Hamilton.
Ja, genau, das sind die spannenden Fragen, die wir jetzt beantwortet bekommen werden, in Barcelona zumindest schon mal. Wie stufst du Russell denn da ein? Du hast gerade gesagt, ja, er muss jetzt zurückschlagen. Denkst du aber, dass Antonelli schon so weit sich vorausentwickelt hat, dass da Russell gar nicht mehr gegen ankommen kann?
Russell muss versuchen, dieses Selbstbewusstsein und diese Welle des Glücks, sage ich mal, auf und Erfolg, auf der Antonelli gerade schwimmt, die muss er irgendwie unterbrechen. Und das geht nur, indem er ganz hart arbeitet, an sich selbst glaubt, alles ausblendet, was ihn so belastet, und dann hoffen, dass das reicht, was er dann auf der Strecke zaubern kann. Und klar, das würde er nie zugeben, und vielleicht auch hoffen, dass Antonelli auch mal Pech hat, wie zum Beispiel Russell in Kanada mit dem technischen Ausfall. Das Einzige, was er machen kann, alles ausblenden, sein Ding machen und dann gucken, ob das reicht am Ende. Weil alles, was ihn jetzt ablenkt oder nochmal mehr zweifeln lässt, das spielt Antonelli in die Karten.
Alles klar, behalten wir weiter natürlich im Auge. Rein sportlich, wird es für dich wieder eine reine Mercedes-Angelegenheit in Spanien, oder traust du da vielleicht sogar Red Bull was zu? Ferrari, McLaren, wie stufst du das Kräfteverhältnis ein?
Also Barcelona ist die Strecke überhaupt, die bei den Autos Spreu vom Weizen trennt. Es gibt keine Strecken, auf der die Teams mehr Daten haben, auf der sie erfahrener sind. Trotzdem muss man so ein Rennwochenende natürlich neu angehen, die beste Abstimmung finden. Ich denke, Mercedes hat das beste Paket in Barcelona. McLaren, die viel Abtrieb haben, das brauchst du in Barcelona, ist auch gut. Ferrari muss man sehen. Die haben ja ein bisschen Probleme, was den endgültigen Abtrieb betrifft. Die sind eher gut, wenn es um mechanischen Grip geht, wie zum Beispiel in Kanada oder jetzt in Monaco. Das hat man ja auch gesehen. Und Wundertüte ist Red Bull, das weiß man selbst. Bei Red Bull muss man, da ist wirklich die Stunde Wahrheit, was das Auto betrifft. Die wissen selbst nicht so genau, wo das Auto steht. Das hängt auch damit zusammen, dass sie oft das Auto ins Fenster kriegen und ein ganz gutes Setup finden. Dann sind sie auch wieder weit daneben, besonders was das Auto von Max Verstappen betrifft. Der braucht ja eine ganz bestimmte Fahreigenschaften. Und da das ist die Stunde der Wahrheit für Red Bull, auf jeden Fall, was das Chassis betrifft in Barcelona. Das kann man noch nicht sagen. Das wissen die selbst noch nicht.
Monaco noch mit dem Auswahlproblem bei der Power Unit war ja auch ganz offensichtlich, aber hat Red Bull danach auch nochmal bestätigt. Ja, Max Verstappen, vor 10 Jahren hat er in Barcelona seinen ersten Sieg dort gefeiert. Ich glaube, du warst damals vor Ort. Wie war das?
Es war unglaublich. Er hat eingeschlagen wie ein Komet. Man muss ja sagen, es war ja nicht sein erstes Formel-1-Rennen, aber sein erstes bei Red Bull Racing. Fiat hat vorher geschwächelt, hat ein paar Kollisionen mit Sebastian Vettel zum Beispiel in China gehabt. Er ist zweimal ins Auto gefahren, das war dann zu viel. Und dann hat man Kwiat wirklich überfordert, und dann hat man den Schritt gewagt. Besonders Helmut Marko hat sich dafür eingesetzt und Mateschitz, den Max in den Red Bull Racing zu setzen. Dann hat er auch noch das Glück, erstmal ein super Training gefahren. Ricciardo war sein Teamkollege, die waren auf Augenhöhe. Dann hat man die Strategie praktisch geteilt. Ricciardo hat man auf ein Zwei-Stopp-Rennen gesetzt. Verstappen traute sich damals schon zu, mit einem Stopp zu fahren. Dann kam das Glück dazu, dass in der ersten Kurve Hamilton und Rosberg, eigentlich unschlagbar mit dem Mercedes damals, sich gegenseitig von der Strecke geschossen haben. Dann war der Weg frei für Max Verstappen. Und was der damals mit seinen 18 Jahren abgeliefert hat, das war schon sensationell. Er stand unter ständigem Druck mit alten Reifen am Ende gegen Kimi Räikkönen, der am Ferrari gedrängelt hat und hat 22 Runden in den Schach gehalten, ist immer da schnell gefahren, wo er musste und wo Kimi nicht überholen konnte, hat halt die Reifen geschont. Also das war schon für einen 18-Jährigen Masterclass. Und da wusste man halt schon, was einen da in Zukunft erwartet.
Ja, da hat sogar damals, als er noch gelebt hat, Niki Lauda die Kappe gezogen. Hat er zwar öfter gemacht, aber wirklich eigentlich nur bei den besonderen Momenten der Formel 1, wenn wirklich herausragende Leistungen erbracht wurden von einem Piloten. Max Verstappens Teamreif soll tatsächlich den besten Verbrennermotor haben. Also die offizielle Bestätigung der FIA hinsichtlich dieser ADU-Regelung steht da noch aus. Aber Red Bull soll da vorne liegen. Dann Mercedes sogar 2% dahinter. Die dürfen damit auch ein Update bringen und 1:27. Und dann die anderen Teams, also die anderen Hersteller besser gesagt, vielmehr schon 4% oder mehr hinter. Und die dürfen 2 direkte Updates und 2 für 2027 bringen. Hat dich das überrascht, dass jetzt doch sogar Red Bull da vorne liegt in dieser Wertung, wenn wir diese Mercedes-Dominanz gerade in der Formel 1 haben?
Ja, hat nicht nur mich überrascht, Red Bull selbst auch, weil die sind ziemlich sauer und wollen dagegen vorgehen, weil die behaupten, der Mercedes ist der beste Motor. Und die zweifeln auch so ein bisschen die Messmethoden der FIA an. Die messen wohl am Peak bei der höchsten Drehzahl, aber es geht ja beim Verbrennungsmotor nicht nur um die reine Leistung bei der höchsten Drehzahl, es geht ja darum, welche Leistung hat er in niedrigen Gängen, welche Fahrbarkeit hat er und. Also deshalb will Red Bull nochmal die vier darauf hinweisen, dass sie sich den Motor in seiner Gesamtheit angucken soll und nicht nur an einer Stelle, die auch ganz selten benutzt wird, wenn man mal ehrlich ist. Also da, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Mercedes lacht sich natürlich kaputt. Jeder dachte ja, die dürfen gar nichts mehr im Motor machen. Jetzt haben die auch ein Update frei, die anderen zwei. Und Red Bull krebst ja sowieso so ein bisschen rum und ist jetzt nicht gerade Titelkandidat. Und jetzt dürfen die anderen auch noch beim Motor aufrüsten. Also das ist schon fast ein Witz, was die FIA da macht.
Genau, untersucht wird ja nur eben der Verbrennermotor, nicht das Gesamtpaket der Power Unit mit der Hybrid Gesamtleistung praktisch, also die Batterie und sowas, das zählt da alles nicht mit rein. Man darf die Updates zwar auch für die Hybridkomponenten bringen, aber gemessen wird eben nur der Verbrenner. Ralf, du hast einen recht langen Artikel zu Max Verstappens Zukunft geschrieben, über seine aktuelle Lage, dass er halt eher nicht bei Mercedes landet, da die ihn auch eigentlich gar nicht wollen. Was, kannst du ja gerne nochmal durchführen, was da so auch in der Gedankenwelt von Verstappen passiert, was er für Optionen hätte und was so vielleicht die realistische Variante für 2027 ist?
Viele haben Angst, Max Verstappen, der immer trotz Antonelli jetzt, der ja auf der Überholspur ist und gerade so sich so ein Wunderkind-Image schon angeeignet hat und auf dem Weg zum Superstar, noch ist es nicht so weit, aber er ist kurz davor. Verstappen hat so ein Image in der Formel 1, dass nicht nur die im eigenen Team, Helmut Marko oder so, sagen, sondern auch der Gegner, ja, der ist im Moment so gut mit seinen 28, dass er halt schon 3/10 pro Runde im Rennen im Fuß hat. Das ist so die Zahl, die man so Pi mal Daumen immer ausrechnet. Das heißt, bei 10 Runden zum Beispiel wären das in Barcelona 3 Sekunden, bei 20 wären es schon 6 Sekunden und das ist halt ein Mods-Vorsprung, der nur ein Fahrer hat. Das heißt aber auch, weil das Image so ist, dass zum Beispiel, wenn er gewinnt, heißt es, es ist der Fahrer, wenn er verliert, heißt es im Moment, es ist das Auto. Das ist ja bei Red Bull auch so. Und da hat zum Beispiel ein Ola Kalenius, ein Mercedes-Chef, keine Lust zu. Der denkt da ganz pragmatisch, konzernmäßig an seine Marke und sagt, wenn wir ihn nehmen, jetzt mal die 60 bis 80 Millionen Honorar, die er wohl kosten würde, mal abgesehen, ist aber nicht das Bedeutende. Wenn wir ihn also nehmen, dann können wir eigentlich nur verlieren. Wenn wir gewinnen, war erst, wenn wir verlieren, war es das Auto. Was haben wir also davon? Dann versuchen wir doch lieber, Kimi Antonelli nochmal ein super Paket zu geben und den Russell, mal gucken, wie er sich entwickelt, als brave Nummer-2-Soldaten daneben zu verpflichten. Dann ist auch die Gefahr nicht groß, dass ein Antonelli zum Beispiel dann doch, sollten Verstappen hingehen, im zweiten Jahr von ihm geschlagen wird. Und dann ist das ist natürlich schon sein Image, dass er sich gerade aufbaut hat, hätte dann Kratzer gekriegt. Also das ist so bei Mercedes zum Beispiel die Denke. Bei Ferrari ist es so, dass die sich das schon vorstellen könnten, aber da hat Leclerc verlängert, Hamilton ist da gerade auf einem guten Weg und sie haben noch Oliver Behrmann, der ja auch mit den Hufen schaut und Ferrari Junior ist und eigentlich der Nächste ist, der an der Ferrari-Tür in Maranello eigentlich anklopfen müsste. Und bei Ferrari ist es genauso wie bei Mercedes. Das Image von Verstappen ist halt so, dass wenn es schief geht, dann ist es auf jeden Fall das Auto. Bei Hamilton ist es nicht so. Da wusste man letztes Jahr, der Leclerc ist bärenstark, der kriegt das hin. Und jetzt hat Hamilton halt so ein bisschen das Pendel umgedreht, aber er hat nicht das Image wie Verstappen, sondern er hat ja auch Fehler, Bremsprobleme gehabt letztes Jahr. Da ist es eindeutig, dass man ihn einfach nicht auf die Stufe stellt, imagemäßig. Am wahrscheinlichsten ist, dass er bei Red Bull bleibt. Die wollen ihn auch unbedingt behalten, auch wenn sie im Hintergrund natürlich Angst haben, dass er vielleicht aufhört und vielleicht doch noch woanders hingeht, wenn sich eine Tür öffnet. Deshalb hat man da im Moment den Piastri im Blick, dass man den als Backup von Max holen könnte. Der soll auch eine Ausstiegsklausel haben, der soll zum bestimmten Zeitpunkt der Sommerpause nicht unter den ersten fünf der WM liegt, Fahrer-WM, dass er dann auch bei McLaren frei ist und. Das ist so das Szenario. Und was die Ehrlichkeit betrifft, Max ist halt immer so, wie er sagt immer, was er denkt. Das ist eigentlich gut für die Jugend, weil die dann sieht, okay, da ist einer, der verbiegt sich nicht, der steht zu seinen Werten, auch wenn es mal Kritik gibt und er sich auch mal negativ äußert. Das kann aber, wir können weder die Formel 1 Macher, noch die 4, noch die im Team mögen das oft. Die wollen lieber so glatt bügelte Fahrer haben, die so schön, ich sag mal, Instagram und so machen und die Fans begeistern und eigentlich viel reden, ohne viel zu sagen. Und das ist auch das andere, dass Max mit seiner Kritik und seiner Ehrlichkeit halt auch oft aneckt und unbequem sein kann. Das alles zusammen führt dazu, dass er so ein bisschen ihm die Optionen ausgehen wahrscheinlich. Was eigentlich ein Witz ist, weil früher ein Senna hätte eigentlich immer einen Job gekriegt, hat er ja auch mehr oder weniger und Verstappen ist so ein bisschen in der Sackgasse. Am liebsten würden ihn alle in einem Red Bull sehen, der nicht gut genug ist, dass er auch 100 Dinge verbringen kann. Und die Formel 1 würde ihn behalten. Das ist eigentlich das Wunschszenario von allen und das ist halt ja für ihn ziemlich unangenehm.
Und so rein von der Persönlichkeit, wie stufst du da Verstappen ein? Hat er schon nochmal diesen Drang, mit einem anderen Team vielleicht auch Weltmeister zu werden oder generell mal für ein anderes Team zu fahren? Oder ist er doch der treue Hund, der einfach bei Red Bull bleiben würde, wenn das Auto passt? Auf was zielt da ein Verstappen? Wenn man sich immer so ein Vettel oder Hamilton anschaut, die auch beide irgendwann mal für Ferrari fahren wollten und sich den Traum auch erfüllt haben. Wie ist das bei einem Max Verstappen?
Ich glaube, der ist da nicht so Ferrari-rot romantisch. Ich glaube, der will einfach nur den größtmöglichen Spaß an seinem Job haben. Erstmal geht es darum, das sagt ja auch immer, dass er wieder die Formel-1-Autos spüren will am Limit und nicht Batteriemanagement betreiben. Das war ja sein erster Kritikpunkt. Und dann guckt er halt vielleicht, wenn er weiterfahren will, weil ich es noch nicht mal weiß, vielleicht hört er ja ganz auf. Und dann denke ich, guckt er mal, okay, wo habe ich jetzt die größten Erfolgsaussichten? Ja, er ist treu und er weiß, dass Red Bull ihm alles gegeben hat und was er Red Bull zu verdanken hat. Aber irgendwann hat er das ja auch zurückgezahlt. Das heißt, da könnte er sich irgendwann doch überlegen, wäre nicht Ferrari eine Option, wo fühle ich mich A, wohl und B, wo habe ich auch noch Chancen, Rennen zu gewinnen, vielleicht auch eine Meisterschaft. Aber ganz wichtig ist, der wird noch nicht mal anfangen zu reden mit anderen Teams, wenn die von Anfang an sagen würden, du darfst aber keine GT3 mehr mit deinem eigenen Team fahren. Also du darfst nur noch Formel 1 fahren. Dann wird der lieber aufhören. Das ist seine Persönlichkeit. Also wenn ein Team ihm nicht ermöglicht, und das ist der große Vorteil von Red Bull, die lassen ihm die Freiheit, dass er nicht sich auch woanders, zum Beispiel an der Nordschleife, austoben kann, dann würde er da gar nicht hingehen. Da bin ich mir sicher.
Sofern es da natürlich auch keine zeitlichen Überschneidungen mit der Formel 1 gibt, da haben wir auch mittlerweile 24 Rennen, beziehungsweise dieses Jahr mit den Ausfällen sind es 22. Ralf, viel, weil du auch gerade von dem Rücktritt, über den Rücktritt von Verstappen gesprochen hast, der auch möglich ist, hängt da ja natürlich auch vom Reglement ab. Die Formel 1 und FIA haben jetzt bekannt gegeben, was angepasst wird. Man geht in Richtung 60-40, allerdings erst 2028. 2027 erhöht man schon die Verbrennerleistung von 400 auf 420 kW, die von der Batterieleistung wird von 350 auf 300 abgesenkt, außer im Overtake-Modus, da sind halt weiterhin 350. Also man erhöht das jetzt schrittweise. Denkst du, dass da ein Max Verstappen mit dieser Lösung einverstanden ist?
Das sind ja erstmal nur Zahlen, die die FIA dafür öffnen am Papier. Entscheidend ist auf dem Platz. Das heißt, wie wirken sich diese Änderungen beim Fahrverhalten aus? Können sie wieder mehr Vollgas geben? Müssen sie nicht mehr so sehr auf die Batterien achten? Also bisher gibt es eine gute Absicht, dass es in die Richtung geht, aber die ersten Testfahrten, nicht nur im Simulator, sondern die ersten Testfahrten wirklich auf der Strecke, die werden schon zeigen, ob die Änderungen, ich sag mal, drastisch genug waren, dass die Fahrer, Verstappen ist ja nicht der Einzige, der die Regeln nicht gut findet und der eigentlich keine Lust mehr hat, so Formel 1 zu fahren, nur die anderen sagen es nicht so offen. Also dann wird man sehen, ob die Regelungen gut genug sind und ob die besonders Max dann noch Spaß haben. Wenn das nichts bringt, ja, dann kann es sogar theoretisch sein, dass der Nächste die erste Testfahrt bei Red Bull macht und sagt, tschüss, macht doch keinen Spaß, ich mache jetzt aus meinem Leben was anderes.
Vorteilhaft dazu kommt, dass die Rekuperation auch schrittweise erhöht wird, bis sogar auf 400 kW, also von 350 geht es da auf 400 hoch. Dadurch muss halt auch weniger rekuperiert werden an verschiedenen Stellen, da man
beim Rekuperieren... Kommen wir irgendwann dahin, dass man das gar nicht mehr machen muss, wäre ja auch mal eine Möglichkeit.
Ja, das sagt dann Fernando Alonso, dass mit Hybrid eigentlich gar nicht erst drin gefahren werden sollten.
Gut, Formel 1.
Genau, Formel 1 zumindest, genau, mit dieser hohen Leistung. Ja, warum überhaupt eine schrittweise Erhöhung? Da gibt es Hersteller, die wollten nicht so eine rapide Veränderung direkt auf 60-40 zum nächsten Jahr. Denn das war ja auch alles recht kostspielig, unter anderem für einen Neueinsteiger wie Audi, Ralf. Audi seit 5 Rennen in der Formel 1 punktlos. Nur in Melbourne diese 2 Punkte eingesackt. Jetzt hat sogar Aston Martin ein Zählerchen geholt mit dem Auto und vor allem dem Motor, der richtig Schwierigkeiten bereitet. Wie siehst du gerade die Entwicklung bei den Ingolstädtern und was traust du ihnen in Barcelona zu?
Fangen wir mal mit Barcelona an. Ich glaube, auf dem Grundsatz ist das Chassis nicht so schlecht. Das könnte ihnen in Barcelona in die Karten spielen. Aber die stehen sich auch oft selbst im Weg. Also nochmal. Anscheinend haben sie die Zuverlässigkeit jetzt mal ein bisschen besser im Griff. Das war ja dramatisch, das, was da am Anfang passiert ist. Da sind die Autos abgefackelt, nur einer kam zum Start und. Also das war wirklich Pech, Pleiten und Pfannen. Das haben sie jetzt ein bisschen mehr im Griff. Jetzt geht es darum, die Performance zu steigern und gucken, wo man steht. Barcelona ist für Audi auch ein Gradmesser. Der Motor ist nicht ganz entscheidend da, sondern eher das Chassis, haben wir ja schon gesagt. Und da können sie nur hoffen, dass das Chassis wirklich so gut ist, wie man vermutet. Und dass man dann an dem Wochenende das Optimale aus dem Auto rausholen kann. Und dann schaut man mal weiter. Vielleicht wird dann... Schafft es Hülkenberg wirklich mal in Q3? Denn Barcelona machen wir nichts vor, ist zwar nicht ganz Monaco, aber das Qualifying ist da auch sehr wichtig, weil überholen Barcelona ist auch nicht so einfach, das weiß man.
Ja, es ist auch natürlich so ein Rennen, wo wir mal sehen, wie das neue Reglement funktioniert mit dem Überholen, denn wie du schon sagst, Barcelona war das Überholen immer schwierig. Ja, also Audi braucht auf jeden Fall Punkte. Alpine hätte gerne den Podestplatz zurück von Monaco. Die legen ja jetzt Protest ein, beziehungsweise haben sie schon längst. Jetzt kommt es heute zur Anhörung in Barcelona. Eventuell, wenn es neue starke Beweise gibt und die auch Wirkung zeigen, dann wird das Ergebnis auch nochmal überarbeitet. Hadjar könnte nachträglich seinen Podestplatz verlieren, sofern eben diese 10 Sekunden wieder Gasly weggenommen werden, die extra Sekunden. Was erwartest du da?
War schwierig zu sagen. Es war schon auffällig, wie viele Leute in Monaco praktisch zu schnell in der Box gemessen worden sind. Das war mir auch ein bisschen viel. Bianca hat das ja super erklärt im letzten Video, woran das liegen könnte, weil einige die Kurve abgekürzt haben, dadurch weniger Meter gefahren sind und dadurch natürlich diese Durchschnittsmessung anders ist, als die Geschwindigkeit wirklich hergibt. Aber schwierig zu sagen. Also die vier, wenn die vier sagt, es gab Leute, die haben halt sich an alle Regeln gehalten und nicht abgekürzt, dann könnten die auch sagen, nee, nee, wir lassen das dabei, es ändert sich nichts. Wenn sie aber der Meinung sind, vielleicht ist da alles nicht ganz koscher, doch nicht ganz gerecht gewesen, dann kann schon sein, dass der Gasly und die anderen Recht bekommen. Also da wage ich jetzt noch kein Urteil, alles ist da möglich.
Ralf, was ja noch ganz erstaunlich ist, darüber möchte ich mit dir nämlich auch noch sprechen, ist die Unzuverlässigkeit bei McLaren. Die haben deutlich mehr Probleme mit dem Antrieb als jetzt zum Beispiel die anderen Kundenteams und eben das Werk, die Mercedes selbst. Wie erklärst du dir das und könnte das halt auch in Barcelona wieder ein Faktor sein für das Team aus Großbritannien?
Ich hoffe nicht. Also McLaren muss jetzt langsam wirklich in die Hufen kommen. Sie haben ja das Speed manchmal mit dem Auto. Barcelona nochmal haben wir ja gesagt, könnte dem Auto liegen von der Bauweise her. Die haben ja ein unglaublich Grundabtriebsauto, also eine DNA, wo sie mit den meisten Abtrieb generieren können. Das hilft in Barcelona. Was den Motor betrifft, ja, das müssen sie mit Mercedes klären. Also was da schief läuft. Vielleicht haben die Kühler anders irgendwie anders in den Motor eingebaut, dass da ein bisschen mehr Reibung gibt, irgendwo mehr Hitzeentwicklung, keine Ahnung. Also das müssen sie klären. Es ist schon erstaunlich, dass sie die meisten Probleme haben und es kann ja nicht an der Hardware des Motors liegen. Das muss ja andere Gründe haben. Da müssen sie jetzt so schnell wie möglich gucken, wie sie das ändern können.
Und vielleicht dann eben auch schon direkt in Barcelona. Wir behalten das im Auge, melden uns dann morgen nach den Stimmen und nach dem Training von Barcelona wieder. Ralf, dann danke für deine Zeit und bis morgen. Ciao.
Bis morgen. Tschüss.